Hallo und herzlich willkommen bei Leo, deinem Podcast für die Technologie- und Startup-Welt in Oberösterreich. Andi Lovritsch von Livest nimmt dich mit auf eine spannende Reise durch seine digitale Welt und ich bin dabei dein Reisebegleiter. Mein Name ist Wolfgang Heimel und ich freue mich, dass du wieder mit an Bord bist. Der tägliche Stau am Weg in die Arbeit? Mühsam. Die dauerhohen Spritpreise? Mühsam. Aber am schlimmsten die Unmengen an Abgasen und die ständigen Bilder neuer Umweltkatastrophen. Alles ganz gute Gründe, um neue Wege in der Mobilität zu finden. Welche Ideen und Ansätze es dazu gibt, darüber sprechen wir heute. An meiner Seite ist wieder Host Andi Lovritsch, verantwortlich für den Innovationsbereich Next Lab bei Livest. Hallo Andi.
Hallo.
Und es sind noch zwei weitere Gäste heute da, das freut uns natürlich sehr. Einmal Sebastian Tanzer, CEO und Co-Founder von Tripli.
Hallo, freut mich sehr, hier zu sein.
Und Albert Vogel-Bader, der CEO und Co-Founder von Carployee bzw. PaveCommute. Hallo, servus Albert.
Ja, hallo zusammen.
Schön, dass ihr beide da seid. Normalerweise ist es ja so, dass es an dieser Stelle eine Aufwärmrunde gibt, wo Andi seinem Gast zwei Dinge über ihn erzählt und der muss dann erraten, was falsch und was richtig ist. Da wir aber heute in so einer großen Runde hier stehen, werden wir das ein bisschen ändern. Wir lassen Herrn Lovritsch gleich einmal raten. Okay, Andi, wenn das für dich in Ordnung ist.
Absolut, ich wollte gerade sagen, Glück gehabt, aber vielleicht ist das jetzt schwieriger sogar.
Na, wir werden uns das gleich anschauen. Lieber Sebastian, lieber Albert, ihr erzählt uns einfach zwei Geschichten. Eine Geschichte ist eine erfundene und eine ist eine wahre. Und unser Andi muss erraten, welche die wahre und welche die erfundene ist.
Gut, dann darf ich mal starten. Also meine erste Geschichte ist, dass ich aufgrund meiner Arbeit und dem ganzen Stress sehr gerne und fast jeden Tag Lieferservice bestelle, um mich quasi am Abend zu ernähren. Und die zweite Geschichte ist, dass ich mein erstes Handy bei einem Tetris-Wettbewerb gewonnen habe.
Wow. Also ich tippe ja alleine, weil ich die Geschichte so witzig finde mit dem Tetris-Wettbewerb, eigentlich aufs zweite. Und zwar, dass das zweite richtig ist.
Stimmt tatsächlich. Also es war wirklich, ich glaube, ich war 8, 9 Jahre und habe bei einem Shopping-Center bei so einem kleinen Tetris-Spiel mitgespielt und war dann witzigerweise so gut, dass ich nächsten Tag ein Package bekommen habe mit Handy. Ich glaube, Fußballkarten waren und dabei noch andere Sachen. Also war tatsächlich so.
Sehr gut. Spürst du immer Tetris?
Ja, gelegentlich, wie es, glaube ich, jeder tut. Also hat mich damals deswegen auch sehr verwundert.
Großartige Geschichten. Albert, jetzt bist du dran.
Ja, die erste Geschichte ist sehr Startup-bezogen. Ich bin ein großer Fan von Startups und schaue mir jede Folge 2 Minuten 2 Millionen an, weil es immer wieder spannend ist, welche neuen Ideen es gibt. Und die zweite Geschichte ist, dass ich jetzt am Wochenende mit dem Rad 200 Kilometer gefahren bin.
Boah, du wirkst relativ fit heute in der Früh, also wäre ja das Zweite eher unwahrscheinlich, aber ich tippe trotzdem wieder auf die zweite Geschichte, dass die richtig ist. Ich glaube, dass du aus Zeitgründen einfach oftmals gar nicht dazu kommst, jede Folge von 2 Minuten 2 Millionen zu schauen.
Stimmt wieder.
Yeah. Das ist ein guter Tag, Andi.
Ja, absolut.
Ja, genau. Passt dann zum Thema Mobilität, eben viel Kilometer mit dem Rad.
Da steigen wir eigentlich dann gleich einmal gut in das Thema ein. Lieber Albert, lieber Sebastian, eure Startups konzentrieren sich ja beide auf nachhaltige Mobilität. Albert, vielleicht fangen wir bei dir mal an. Mit Carployee bzw. PaveCommute, was ist das ganz genau?
Ja, wir haben mittlerweile vor 6 Jahren oder fast 7 Jahren gestartet mit Carployee. Carployee steht für Carpooling for Employees und ist eine Fahrgemeinschafts-App für Personen am Arbeitsweg, also für Unternehmen, die das dann einsetzen, damit die Mitarbeitenden nachhaltiger und gemeinsam in Fahrgemeinschaften zum Arbeitsplatz kommen. Mittlerweile hat sich das sehr stark weiterentwickelt und PaveCommute ist jetzt eine Lösung, die sehr stark auf das Thema Wertschätzung für nachhaltige Mobilität am Arbeitsweg geht. Das heißt, wir wollen wertschätzen, wenn jemand mit dem Rad fährt, öffentlich fährt, zu Fuß geht oder in Fahrgemeinschaften kommt und dann das Ganze auch sichtbar machen für Unternehmen, damit CO2-Einsparungen messbar sind und bewertbar sind und damit Personen, die jetzt schon mit dem Rad unterwegs sind, vielleicht auch andere davon überzeugen und sich das Ganze herumspricht, dass mehr Personen nachhaltig unterwegs sind.
Wir werden heute noch ganz viel über dein Unternehmen hören, aber jetzt möchte ich mal wissen, Sebastian, bei deinem Unternehmen Tripli, wobei handelt es sich hier?
Genau, also wir beschäftigen uns tatsächlich auch mit dem Thema der betrieblichen Mobilität. Und zwar, was wir sozusagen gestartet haben, haben wir gesehen, das Thema Mobilität ist ein unglaublich komplexes Thema. Wenn ich mir jetzt anschaue, ich habe dort ein Unternehmen, tausende Mitarbeitenden vielleicht, jeder wohnt woanders, jeder hat andere Optionen, wie er in die Arbeit fahren kann. Und das ist oft schwierig für die Mitarbeitenden zu verstehen, was habe ich überhaupt für Möglichkeiten, aber auch für das Unternehmen zu wissen, was fördere ich denn überhaupt und was gebe ich meinen Mitarbeitenden als Möglichkeiten zu fahren. Und dann, wenn eine Software entwickelt, ist sozusagen die Mitarbeitende Mobilität gesamtheitlich analysiert um dem Unternehmen genau aufzuzeigen, wo stehe ich aktuell, was sind meine Emissionen, wie bewegen sich meine Mitarbeiter im Moment, was sind die Einsparungspotenziale aufgrund der Infrastruktur vom ÖPNV, der verfügbar ist, zu möglichen Radnetzen etc. Und was sind jetzt tatsächlich die Maßnahmen, die am besten funktionieren würden für meinen speziellen Fall und den ich den Mitarbeitern zur Verfügung stellen sollte.
Jetzt habt ihr ja beide Ideen, die in dieselbe Richtung gehen oder eigentlich Lösungen schon. Mehr als nur die Idee. Mich würde aber interessieren, wie hat denn das Ganze gestartet? Das heißt, wie seid ihr eigentlich überhaupt zu dem Thema gekommen und das gesagt habt, so, das gehen wir jetzt an, weil da sehen wir einfach einen riesen Painpoint.
Ja, mit Carplay haben wir damals gestartet, weil wir gemerkt haben, wie extrem ineffizient der Pendlerverkehr ist. Wir sind alle drei Gründer aus dem Mühlviertel immer wieder nach Linz gefahren und gemerkt, wie da in der Früh fast jedes Auto mit nur einer Person belegt ist. Also sehr wenig, die gemeinsam fahren und das führt natürlich zu Stau und Zeitverlust. Und wir haben gedacht, wir können das lösen, dass nicht jeder alleine fahren muss, sondern dass Fahrgemeinschaften entstehen und dass insgesamt dann der Verkehr flüssiger wird und natürlich weniger Abgase, weniger Lärm und so weiter entsteht.
Das heißt wirklich so quasi selbst im Stau gesteckt und irgendwann einmal gedacht, so, das muss doch anders gehen.
Genau, das ist der erste Punkt. Und zweitens, wir haben schon immer wieder im Softwarebereich Projekte gemacht und wir haben uns gedacht, wir können das mit einer technischen Lösung lösen, das Problem.
Und bei dir, Sebastian?
Also bei uns war die Ausgangssituation eine ähnliche. Beide Gründer, ich und der Christopher, kommen aus eher ländlicheren Regionen und haben uns dann im Rahmen unserer Diplomarbeit in der Informatik HTL mit dem Thema beschäftigt, weil wir gesagt haben, da muss es bessere Lösungen geben. Öffentlicher Verkehr ist leider oft keine Option und es ist schwierig zu verstehen, was braucht sie überhaupt. Und hatten dann damals tatsächlich das Glück, dass uns der Auftraggeber für die Diplomarbeit abgesprungen ist. Wir haben gesagt, dann gut, dann machen wir es eben als eigene Auftraggeber sozusagen und haben dann damit gestartet, eine App zu entwickeln, um eben damals intelligente Sammeltaxisysteme zu planen. Haben dann in dem Zug gemerkt, Mobilität ist doch ein sehr, sehr komplexes und großes Thema. Haben aber dann trotzdem gesagt, wir wollen das selbst starten, wir wollen in dem Bereich was machen. Die Company gegründet, dann einmal am Anfang auf den Bereich der Eventmobilität fokussiert. Schaut, wie kann ich den Verkehr zu und von Events sicherer und nachhaltiger gestalten. Und daraus hat sich dann tatsächlich jetzt über die letzten 6 Jahre die Software entwickelt und wo wir jetzt stehen.
Was würdet ihr beide sagen, waren die größten Herausforderungen im Entstehungsprozess eurer Unternehmen?
Ich glaube, bei uns würde ich mal sagen, am Anfang war es immer überhaupt zu verstehen, wo startet man. Ich glaube, Gründen oder generell Unternehmertum ist ein riesengroßes Thema und das ist, ich liebe es jetzt quasi sozusagen, dass man greift, man muss alle verschiedenen Bereiche angreifen und überall was machen. Am Anfang war das durchaus eine Challenge zu verstehen, okay, wie gründe ich überhaupt jetzt eine Firma, was muss ich aufpassen, wie finanziere ich das Ganze, wie funktioniert Business generell. In unserem Fall waren wir beide Informatiker, sozusagen ja die technische Seite gut geklappt und die wirtschaftliche Seite hat man sich beibringen müssen. Das war, glaube ich, am Anfang eine große Challenge und dann tatsächlich für uns auch so die ersten Kundenkontakte, wie funktioniert der Vertrieb und alles. Das, glaube ich, waren von uns am Anfang die Themen, die wir eben noch nicht kannten und durchaus eine gewisse Challenge waren.
Albert, was würdest du sagen, war für euer Unternehmen so irgendwie die größte Herausforderung, die größte Challenge?
Bei uns war es so, dass wir beim Start schon 2, 3 Beiräte und Investoren dabei hatten, wo wir sehr viel gelernt haben, wie wir das Ganze sinnvoll aufbauen. Die große Challenge war dann 2020, 16. März 2020, erster Lockdown. Fahrgemeinschaften, überhaupt kein Thema mehr. Also Social Distancing und Fahrgemeinschaften ist sehr schlecht vereinbar. Und das war dann für uns eine Riesen-Challenge, weil wir extremen Nutzerrückgang gehabt haben. Wir haben immer wieder geglaubt, oder wir haben zu Beginn geglaubt, das dauert jetzt 2 Wochen. Wir können alles aufarbeiten und dann geht es wieder weiter. Im Endeffekt hat es dann länger gedauert. Es war dann gut, dass wir immer wieder das Momentum wieder bekommen haben nach den Lockdowns. Es ist wieder die Nutzung angesprungen. Aber es war natürlich eine Zeit, 2, 3 Jahre, die sehr schwer war und die uns auch dazu geführt hat, dass wir das Ganze jetzt neu aufsetzen mit Pave Commute, was nämlich nicht mehr nur um Fahrgemeinschaften geht.
Ihr habt jetzt beide eine Lösung entwickelt, die sehr ähnlich ist. Ihr habt ja jetzt gerade über die Challenges gesprochen, die ihr gehabt habt. Es ist ja oftmals auch die Challenge, dass man sie trotzdem mal abgrenzt oder einen Kooperationspartner findet. In dem Fall weiß ich ja von euch beiden, ihr habt eine gute Schnittstelle gefunden. Könntest du das vielleicht auch mal ganz kurz noch mal genauer erklären, wo da so eine mögliche Übergabe vielleicht da ist für Unternehmen oder auch für Mitarbeiter und Personen?
Ja, gern. Also der Sebastian hat das schon erwähnt. Bei Triply geht es vor allem einmal um die Analyse, das kann ich vielleicht nochmal genauer erwähnen, wie aktuell der Status ist und was sinnvoll ist, dass verbessert werden kann von der technologischen Ebene. Bei uns jetzt bei Pave geht es darum, dass wir die tatsächliche Lösung für die einzelnen Mitarbeitenden an die Hand geben. Also wir haben die App, die dann die einzelnen Personen verwenden wo es darum geht, dass ich dann wirklich mit dem Rad fahre oder öffentlich oder mit der Fahrgemeinschaft. Das wird dann aufgezeichnet und man sieht genau, wie viel CO2 eingespart wird und wie viel ich dafür bekomme. Also es gibt ja quasi die Wertschätzung dafür, das ist mit Coins. Mit diesen Coins nehme ich dann bei Gewinnspielen teil. Also das heißt, es ist im Prinzip die Kooperation so aufgebaut, dass es Schritt für Schritt von Triply zu PAVE übergeht und dann kann man umgekehrt wieder mit Triply die Analysen machen und schauen, was hat sich verändert. Und so ergänzt sich das eigentlich sehr gut.
Genau, vielleicht kann ich noch hinzufügen, tatsächlich ist es so, ich würde sogar sagen, das ist keine Kooperation, damit man jetzt irgendwie kooperiert, sondern tatsächlich sozusagen ein Added Benefit auf beiden Seiten, weil für uns ist es eben sehr, sehr wichtig, dass dann die Kunden auch direkt wissen, okay, jetzt wissen wir zum Beispiel, Ridesharing ist ein Thema oder das Jobbike ist ein Thema oder Shuttlebusse sind ein Thema. Für die verschiedenen Lösungen werden wir immer gefragt, gut, und zu wem gehe ich denn jetzt tatsächlich? Wer kann mir da weiterhelfen und das Ganze umsetzen? Was uns gut ist, wenn wir wissen, da gibt es eine Firma, die macht das sehr gut, die kann ich auch weiterempfehlen. Und gleichzeitig ist es dann, glaube ich, auch groß, wo eben die Unternehmen dann wissen, die Lösung tatsächlich wird funktionieren. Also wir sehen wirklich in den Daten, Ridesharing als Beispiel ist eine sehr valide Option und hat einen sehr großen Impact, wenn man es einführt. Dann wiederum etwas, was dann den Verkaufsprozess tatsächlich am Ende wieder sehr viel einfacher machen kann.
Jetzt ist es ja so, bei PAVE Commute handelt es sich um eine App für Unternehmen, eine Mobilitäts-App. Wie wird diese App angenommen in den Unternehmen, beziehungsweise was sagen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu? Gibt es da Feedback?
Ja, also es gibt ja mittlerweile sehr viele Unternehmen, auch in Linz gibt es einige Unternehmen bereits, die das einsetzen. Und was wir gemerkt haben, ist, das Verhalten zu ändern von heute auf morgen ist sehr schwierig. Also Mobilität hat sehr viel mit Gewohnheit zu tun. Wenn ich jeden Tag alleine mit dem Auto fahre, überlege ich eigentlich nicht, was besser ist, weil meistens ist es die bequemste Variante, außer ich stehe wirklich jeden Tag eine Stunde im Stau. Und unser Ansatz ist jetzt eben der, dass wir zu Unternehmen gehen und sagen, bietet den Mitarbeitenden einmal eine Möglichkeit an, für nachhaltiges Verhalten Anerkennung zu bekommen. Und dann sind natürlich die, die jetzt schon mit dem Rad unterwegs sind oder öffentlich, sind die Ersten, die das nutzen, weil dort keine Veränderung notwendig ist. Das heißt, dass aber nicht, dass weitere Personen dann nicht sich auch verändern, sondern das heißt, dass die, die Keimzelle sind, so sagen wir immer, im Unternehmen, die das Ganze verbreiten, die dann mit Kolleginnen und Kollegen sprechen, in der Abteilung oder übergreifend. Und dann Schritt für Schritt werden auch andere motiviert, das Ganze mal zu probieren und zu sehen, gibt es Alternativen. Also es ist utopisch, dass man von heute auf morgen die komplette Mobilität verändert. Das ist unmöglich. Aber Schritt für Schritt, wenn man es richtig angeht und wenn man die Personen, die jetzt schon nachhaltig sind, als quasi Influencer im Unternehmen präsentiert, dann funktioniert es ganz gut.
Aber wie kann diese Anerkennung im Unternehmen im Grunde ausschauen? Meinst du das mehr budgetär, dass die mehr Geld bekommen oder einfach nur, dass die quasi am schwarzen Brett mit einem Lorbeerkranz ausgestellt werden?
Schwarzes Brett ist eben bei uns die App. Genau. Das heißt, es gibt die App, wo man was ersichtlich ist, wer wie viel Kilometer zum Beispiel mit dem Rad zurücklegt. Und zusätzlich gibt es bei uns eben so ein virtuelles Währungssystem. Also ich sammle Coins mit jeder nachhaltigen Fahrt und kann dann bei coolen Gewinnspielen teilnehmen oder direkte Belohnungen bekommen. Das ist, gibt standardmäßige Belohnungen von uns, meistens auch im Kontext Nachhaltigkeit, aber Unternehmen selbst haben auch die Chance, dass sie eigenes hergeben, eigene Belohnungen. Und da gibt es auch sehr viele Unternehmen, die das finanziell unterstützen. Wir haben da jetzt das Beispiel, wenn wir jetzt in Linz sind, das Ordensklinikum, das große Preise verlost von Thermenurlaub bis zu E-Bike, für eben nachhaltiges Verhalten. Und dann ist natürlich ein Anreiz da.
Albert, du hast es erwähnt, dass es ein Gewohnheitsthema ist, die Mobilität umzustellen, besonders auch in Richtung umweltfreundlicher Mobilität denken ja viele trotzdem an den Umstieg, eigentlich eher in Richtung Elektroauto anstatt an alternative Verkehrsmittel oder andere Verkehrsmittel. Sebastian, jetzt habt ihr bei Triply das erste Mal ja dann die Möglichkeit schon, also ihr startet ja quasi bei den Unternehmen und zeigt dort einmal diese unterschiedlichen Möglichkeiten der Verkehrsmittel auf. Wie reagieren da eure Kundinnen und Kunden, wenn dann so ein Vorschlag kommt, der eigentlich deutlich zeigt, weg vom Automobil?
Also ich glaube, der Albert hat es gerade vorher schon sehr gut angesprochen. Also nachhaltige Mobilität mit Unternehmen einzuführen, ist tatsächlich ein Prozess, der dauert. Und es ist auch durchaus was, wo man jetzt hingeht und Unternehmen sagt, hey, von heute auf morgen umsteigen von Autos jetzt 100% zu Rad, wird nicht funktionieren. und würde sich auch wirklich schrecken. Mhm. Das ist aber auch nicht unser Prozess, sondern was wir machen, wir gehen her und sagen ihm tatsächlich in den Optimierungspotenzialen, schauen wir uns wirklich an, was ist denn eine sinnvolle Alternative oder eine Alternative, die noch zumutbar ist. Bedeutet, wenn ich jetzt das klassische Unternehmen auch hier in Linz hernehme, das tatsächlich eine sehr gute öffentliche Anbindung hätte, kommt in den Optimierungen sehr oft raus, dass trotzdem noch 30% der Belegschaft im Optimalfall mit dem Auto unterwegs sind, weil es halt keine bessere Alternative gibt. Ich wohne ein bisschen weiter draußen im Mühlviertel oder wo, da ist der öffentliche Verkehr meistens keine Option. Sprich, wir gehen halt her und sagen so schon, hey, ihr habt hier Potenzial von beispielsweise 60-70% Auto auf 30 runterzukommen und das schafft ihr, weil so viel Prozent mehr mit dem ÖPNV unterwegs sind, so viel mit dem Rad und einige können eben auch gemeinsam anreisen und sagen immer gleich mit dazu, wer sind denn diejenigen und ist es wirklich eine valide Chance, dass sie das nutzen? Und damit kommt man dann meistens eben relativ gut rein. Oft ist es initial so, funktioniert das wirklich? Aber durch diese Erklärungen und tiefe Eintauchen in die Daten ist es dann relativ verständlich. Und dann sagen wir eben im zweiten Schritt, okay, die Autos, die ihr habt, die man auch nicht wettbringt, da kann man dann drüber überlegen, ob man da nicht einen Großteil auch elektrifiziert.
Gehen wir jetzt vielleicht noch einen kurzen Schritt noch weiter raus aus der Thematik. Ihr bietet ja gute Lösungen für die jeweiligen Unternehmen schon, für die Mitarbeit. Wenn man aber jetzt sagt, okay, generell, also auch Unternehmen, die jetzt beispielsweise noch nicht bei euch Kunde sind oder auch wenn es um einen Privatverkehr geht. Was glaubt ihr, braucht es eigentlich aus eurer Sicht noch an Veränderung, um überhaupt mehr in Richtung nachhaltiger Mobilität zu kommen? Braucht es da, keine Ahnung, mehr Information drüber, mehr Anreizsysteme generell auch von politischer Seite? Wie denkt ihr darüber, was wäre notwendig?
Vielleicht mal meine Antwort dazu sind hauptsächlich zwei Sachen. Das erste ist Infrastruktur. Also ich bin der großen Überzeugung, dass ich zuerst mal wirklich eine gute Infrastruktur schaffen muss, von öffentlichem Verkehr hin zu dem Radinfrastruktur mit sinnvollen Radwegen und Co., damit es überhaupt mal genutzt werden kann. Weil wenn da eben jetzt nur die Hauptstraße ist, wo ziemlich Autos vorbei, vor allem mit 100 km/h, dann ist das durchaus ein Thema. Und auf der anderen Seite dann aber durchaus auch Bewusstseinsbildung. Also ich muss dann schon auch hergehen und sagen, hey, wir haben jetzt das Angebot, ihr könnt das nutzen. Was bedeutet das? Ich incentiviere vielleicht noch im Leben den Kauf von neuen Fahrrädern etc. Und dann wirklich aufzuzeigen, was bringt das, was spare ich mir auch an Geld und nicht nur an Emissionen, um dann wirklich die Leute dahin zu bringen.
Mhm. Siehst du das ähnlich, Albert?
Ja, da kann ich 100% zustimmen. Ein weiterer Punkt ist auch das Thema Vorbild und Vorbildwirkung. Wenn jetzt in Unternehmen die Chefetage, wenn man es so nennt, mit 500 PS Autos ständig direkt vorm Haus parkt, dann wird es ein Kulturthema. Und dann ist die Frage, okay, wie ist das, wie ernst zu nehmen ist es, wenn das Unternehmen sagt, wir wollen nachhaltige Mobilität forcieren. Das ist ein Thema und dann in Zukunft unabhängig von Unternehmen. Natürlich die Frage, was ist ein Statussymbol in Zukunft? Aktuell ist das Auto. Das Auto ist auch das einzige Verkehrsmittel, was wirklich emotionalisiert wird beim Verkauf. Es gibt Versuche von ÖBB und Westbahn, da ein bisschen was zu machen, aber es gelingt natürlich nicht so, weil Auto ist sehr individuell. Es gibt zigtausende verschiedene Modelle und das spricht meistens mehr oder zu 99% mehr als nur den Weg von A nach B an, sondern alle Emotionen. Und da ist natürlich die Frage, wie kann es in Zukunft ausschauen? Welche Alternativen gibt es, dass zum Beispiel jemand, der ganz normal mit dem Rad zur Arbeit fährt, irgendwas einspart, nicht nur finanziell, sondern in jeder Hinsicht, dass das irgendwie mehr der Status wird.
Ja, Thema Zukunft passt ganz gut zu meiner nächsten Frage, die ich mir notiert habe. Wie seht ihr die Zukunft in Oberösterreich in 10 bis 20 Jahren? Wie könnte da das Verkehrsbild ausschauen?
Ja, nach Erfahrung ist im Mobilitätsbereich 10 Jahre, oder wenn man Infrastruktur betrifft, 10 bis 20 Jahre leider nichts.
Okay, dann nehmen wir 2050.
Nehmen wir den Zeitraum gerne ausdehnen.
Ja, also wenn natürlich, wenn die Infrastruktur passt, wenn das Stadtbild in Linz zum Beispiel anders wird, wenn da Straßen anders gestaltet werden und darüber hinaus in Oberösterreich die Infrastruktur anders ausschaut, dann kann die Mobilität generell anders aussehen mit viel öffentlichem Verkehr, viel Radverkehr und der Individualverkehr, der notwendig ist, entweder elektrifiziert oder elektrifiziert und autonom vielleicht, wobei da ist natürlich die Frage, für wen macht es Sinn, dass man jetzt einfach nur jedes Auto, was aktuell mit Verbrenner betrieben ist, ändert auf elektrisch und autonom, ist wahrscheinlich wenig sinnvoll.
Gibt es da Städte, die so Vorbildwirkung hätten für österreichische Städte?
Ja, es ist natürlich topografietechnisch nicht immer gleich, aber die Städte in Österreich sind meistens sehr flach und es gibt sehr viele Städte in Holland, also in den Niederlanden, die Vorbilder sein können, wo sehr viel Radverkehr ausgebaut ist und sehr viel wieder begrünt wird. Und im Prinzip leidet dann die Innenstadt nicht, weil das ist oft das Gegenargument und sagt, wenn man die Autos nicht mehr in die Stadt reinlässt, dann kauft keiner mehr in der Stadt. Was viele Städte zeigen, ist, dass es eben nicht der Fall ist, sondern dass wieder mehr Bewegung entsteht in den Innenstädten, wenn alles grüner wird.
Ja, Paris stellt ja auch gerade massiv um.
Genau, Paris, die machen das extrem jetzt.
Sebastian, jetzt brauchen wir natürlich auch noch von dir einen Ausblick. Oberösterreich in, was haben wir jetzt gesagt, 20, 30,
20
Jahren? 20 Jahren.
2050. Das war tatsächlich noch ein Fun-Fact, denn ich glaube, es war damals in der Schweiz, wo ich das gehört habe, aber es war, hat auch die Bahn betroffen, wo ich auch der Meinung war, kurz, so was passiert in 20 Jahren mit der Bahn? Und mir dann ein Kollege gesagt, Sebastian, alles bis 2050 ist schon fix geplant und darüber hinaus, also das ist alles in Stein gemeißelt, was passieren wird und wir planen jetzt eher schon die 50 Jahre drauf. Für mich auch mal so ein Moment, wo man dachte, okay, krass, das braucht halt wirklich, aber verstehe ich, wenn man sagt, man baut so einen Tunnel irgendwo durch den Berg durch, braucht seine Zeit. Aber ich gehe in eine ähnliche Richtung. Also ich glaube, im Gesamten wird es nicht so viel sich ändern im Sinne von, wir werden durchaus noch sehr viel individuell unterwegs sein. Aber ich glaube eben, die Verkehrsmittel sind wichtig. Also ich gehe auch davon aus, dass es sehr stark Richtung Radverkehr gerade in den Städten gehen kann. Wo man sagen muss, ich bin auch der Überzeugung, dass wenn ich die Stadtzentren beruhige, es eigentlich für alle ein Benefit ist. Und ob ich jetzt zwei Straßen daneben mit dem Auto aussteigen muss und in die Stadt gehe oder mit irgendeinem Bus fahre oder mit dem Rad oder nicht, macht keinen Unterschied von der Attraktivität her. Und was den individuellen Verkehr betrifft, würde ich mir wünschen, dass es ein bisschen mehr in die Sharing-Richtung geht. Also wenn man eben sagt, man braucht nicht mal eine Familie, zwei bis drei Autos am Land, sondern eher sagt vielleicht, man hat zwei Fahrzeuge, die jetzt als Nachbarschaftskomplex von drei, vier Häusern zur Verfügung stehen, die ihm genutzt werden können, weil das finde ich immer ganz spannend. Ich habe es bei uns zu Hause dann einmal in Alberndorf in meinem Heimatort gemacht, mal die Autos alle gezählt, so die wir in der näheren Umgebung haben und dann mal angeschaut, wie lange stehen die eigentlich so herum und effektiv hast du gemerkt, es sind mindestens die Hälfte der Autos, die durchgehend da sind, wo man die eigentlich relativ einfach wegnehmen könnte und sich auch jetzt schon sehr low-tech mit einer App oder ähnliches das teilen könnte. Aber ich glaube, da braucht man auch als Mensch ein bisschen, um das Bewusstsein dafür zu entwickeln.
Aber es hat sich jedenfalls schon viel entwickelt, wenn ich an meine Kindheit und Jugend denke. Wir hatten damals vier Autos zu Hause. Und die meisten sind einfach nur herumgestanden, ja. Und eines war halt immer unterwegs. Wenn wir uns noch die Zukunft von euren Startups ansehen, wo seht ihr euer Unternehmen in den nächsten 10 Jahren?
10 Jahre ist für Startups immer ein sehr langer Horizont.
Wir haben heute so ein bisschen ein Zeitthema.
Ja. Also, das ist der große Kontrast. Mobilitätsinfrastruktur gegen Startup-Prognose. Aber bei uns, wir sind jetzt auch schon einige Jahre aktiv, wird Wachstum sein. Also wir sind aktuell schon in ganz Europa und in Amerika im Einsatz bei Unternehmen. Das Ziel ist dann noch weiter zu wachsen und das Ziel ist auch, dass wir wirklich eine Bewegung erzeugen, die so viele wie möglich an Personen mitnimmt und davon überzeugt, dass Alternativen vielleicht besser sind. Also das ist unser Wunsch für in 10 Jahren, ohne jetzt konkrete Zahlen zu nennen.
Überzeugungsarbeit ist jedenfalls notwendig und wichtig.
Absolut.
Sebastian?
Hätte ich jetzt ähnlich reingestartet, aber bei uns ist es so, also wir sehen uns eben ganz klar als Enabler. Sprich, wenn man sich diese gesamte Wertungskette anschaut von betrieblicher Mobilität, habe ich eben am Anfang die Analyse und die Planung hin zu den Umsetzen der Lösungen, wo zum Beispiel Pavetown unterwegs ist und dann rein in das Monitoring. Und wir haben in dem Gesamtbereich eben ein sehr spezielles Puzzlestück. Und das ist unser Ziel, dass wir eben unsere Technologie möglichst vielen Unternehmen zur Verfügung stellen, aber auch Mobilitätsdienstleistern, Beratern etc., um es eben zu schaffen, dass die Analyse und Planung von betrieblicher Mobilität automatisiert werden kann und sehr viel einfacher gestaltet und damit auch zugänglicher wird, damit wirklich jedes Unternehmen in Europa sehr einfach verstehen kann, wo stehe ich, wo kann ich hinkommen und was sind die besten Lösungen und damit die gesamte Transition hin zu nachhaltiger Mobilität eben auch sehr viel schneller und effizienter laufen kann.
Okay, also ich würde sagen, da waren jetzt wahnsinnig viele Impacts dabei zum Thema Mobilität. Andi, ich glaube, du siehst das ganz genauso wie ich.
Absolut, ich sehe es ganz genauso und ich hoffe, dass wir mit dieser Podcast-Folge auch ein paar Menschen dazu bringen, vom Auto umzusteigen auf andere Alternativen, die ja großartig funktionieren und immer besser funktionieren.
Wir haben aber auch gehört heute, es ist ein Prozess und das braucht eine gewisse Zeit. Das habe ich mir auch aufgeschrieben bei meinen Learnings aus der heutigen Episode. Eben, dass es Zeit braucht, um diese neue Mobilität auch wirklich in die Köpfe aller Menschen hineinzubekommen. Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt? Die Infrastruktur muss natürlich Hand in Hand mitgehen, wie wir heute schon gehört haben. Wenn ich keinen Radlweg habe, werde ich ja nicht Radl fahren. Und die Vorbildwirkung ist groß. Ja, und da muss man, glaube ich, wirklich bei den Unternehmen auch vielleicht ganz oben anfangen, dass man mal sagt, okay, auch der Vorstand und der Abteilungsleiter fahren einmal mit dem Radl. Das wären meine Learnings. Würdet ihr das auch so sehen?
Kann ich genauso unterstützen, absolut.
Gut, dann sage ich vielen herzlichen Dank für das wahnsinnig schöne Gespräch mit euch. Eine spannende, tolle Episode über Mobilität ist das geworden. Bei uns geht's wieder weiter am 26. Juli. Wenn ihr Fragen dazu habt, dann schickt diese Fragen oder Vermutungen gerne vorab an podcast@livest.at. Unter dieser Adresse könnt ihr auch gerne euer Feedback oder Themenvorschläge hinterlassen. Außerdem nicht vergessen, Leo auf der Plattform, wo ihr gerade zuhört, zu abonnieren. Sollte die Spotify sein, dann gerne auch gleich die Glocke aktivieren, die ihr seht, denn dann verpasst ihr garantiert keine Episode mehr. Und wenn euch gefällt, was ihr hört, dann freuen wir uns natürlich auch über ein schönes, positives Feedback und eine schöne Bewertung. Ich darf mich im Namen von uns allen heute hier verabschieden und sage bis zum nächsten Mal und bleib neugierig.